Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Welt ringt aktuell um die Klimapolitik auf der Weltklimakonferenz. Und im Raum dieser ganzen Klimadiskussion, da steht ein riesiger Elefant, der noch erstaunlich selten gesehen wird. Der Elefant heißt künstliche Intelligenz. Wir schauen ihn uns gleich mal genauer an, diesen Elefanten, in einem kleinen Schwerpunkt hier in Forschung aktuell mit mir, Katrin Kühn. Erst ein Thema, das mal ein sehr viel größeres war als jetzt aktuell, nämlich Long-Covid oder genauer gesagt Post-Covid. Viele Menschen waren da in der Pandemie betroffen und viele sind es auch immer noch oder kommen neu dazu nach Viruserkrankungen. Auch deshalb wird hier weiter geforscht, um herauszukriegen, ja, was genau passiert da eigentlich. Am Ende ist es ein riesiges Puzzle, weil Post-Covid auch so unterschiedlich sein kann. Ein Forschungsteam, unter anderem aus Lübeck und Kiel, hat hier jetzt ein neues Wissensteilchen hinzugefügt. Sie haben in der Nase von Post-Covid-Patienten gesucht. Magdalena Schmude hat sich die Studie angeschaut. Wir sind jetzt hier zusammengeschaltet. Und vielleicht zuerst, warum genau die Nase? Oder genauer gesagt, war es ja die Nasenschleimhaut?
Genau, aber die Nase oder eben die Nasenschleimhaut ist eben eine der wichtigsten Eintrittspforten für das Coronavirus in den Körper. Besonders gut kann es da unter anderem die sogenannten Flimmerzellen infizieren. Das weiß man aus früheren Studien. Und die Flimmerzellen sind wichtig für die Selbstreinigung der Schleimhäute und damit auch für den Schutz vor Infektionen. Die haben auf der Oberfläche nämlich solche beweglichen Flimmerhärchen, mit denen sie Schleim und darin eingeschlossene Partikel oder Keime aus dem Körper raustransportieren können. Und was in diesen Flimmerzellen und auch den anderen Zelltypen in der Nasenschleimhaut los ist, bei Patienten mit Post-Covid-Syndrom. Das wollten die Forscher deswegen rausfinden.
Ja, und sie haben auch was gefunden. Was genau?
Also eines der zentralen Ergebnisse der Studie ist, dass die Schleimhautzellen in der Nasenschleimhaut von Post-Covid-Patienten, die da untersucht wurden in der Studie, offenbar auch noch Monate nach der Infektion verändert ist. Und zwar so, dass es da zu einer dauerhaften Entzündungsreaktion kommt und sich die Schleimhaut nach der Corona-Infektion nicht mehr richtig regenerieren kann, auch wenn das Virus schon raus ist. Besonders stark betroffen sind davon wohl genau diese Flimmerzellen. Und das führt wiederum dazu, dass die Barriere und auch die Abwehrfunktion der Schleimhaut in der Nase langfristig gestört ist. Was es insgesamt erklären könnte, warum Post-Covid-Patienten oft so lang anhaltende Atemwegsbeschwerden haben und auch öfter Infekte bekommen.
Also weil die Nasenschleimhaut, wenn die gestört ist nach so einer Corona-Infektion, ja, die öffnet quasi die Tür offener, mehr weiter auf für andere Krankheitserreger. Mhm. Und wie haben die Wissenschaftler das rausgefunden?
Die haben Gewebeproben aus der Nasenschleimhaut entnommen von Patientinnen und Patienten mit Post-Covid-Syndrom. Es waren insgesamt 25 Studienteilnehmer. Es war also erstmal eher eine kleinere Studie. Und da waren einerseits solche dabei, die nur moderate Symptome haben und dann auf der anderen Seite welche, die wirklich schwere Symptome haben. Und dann haben sich die Wissenschaftler für die einzelnen Zellen angeschaut, welche Gene da jeweils angeschaltet sind und welche Unterschiede es zwischen diesen beiden Gruppen gibt. Denn das kann ja Hinweise darauf liefern, was die Ursachen für die schwereren Symptome sein können im Vergleich zu den leichten. Und außerdem haben sich die Wissenschaftler noch angeschaut, wie die Zellen in der Nasenschleimhaut untereinander kommunizieren und was es da an auffälligen Unterschieden gibt.
Ja, und dann ist die nächste Frage, was waren das für Unterschiede?
Also, wie ich es vorhin schon gesagt habe, haben die Wissenschaftler gesehen, dass bei den Patienten mit schwerem Post-Covid-Syndrom die Regeneration der Schleimhaut gestört ist. Und die Forscher konnten auch sehen, woran das liegt. Nämlich an zwei Botenstoffen des Immunsystems, TNF-Alpha und TGF-Beta heißen die. Das sind alte Bekannte. Und die kurbeln die Entzündung an und sorgen so dafür, dass letztlich weniger neue Flimmerzellen entstehen in der Nasenschleimhaut. Und wenn man gesunde Nasenschleimhautzellen im Labor mit diesen beiden Botenstoffen behandelt hat, dann konnte man auch in diesen vorher gesunden Zellen Veränderungen sehen, die denen bei Post-Covid-Patienten mit schweren Symptomen sehr ähnlich waren. Das hat das also bestätigt aus den Experimenten vorher. Und das ist jetzt auch eine Erklärung auf der molekularbiologischen Ebene für diese Veränderung. Und das, genau diesen Zusammenhang, das gibt es bisher eben nur selten.
Wo wir aber ja sagen müssen, eine Erklärung für einen Aspekt bei Post-Covid. Mhm. Was lässt sich denn mit diesen Ergebnissen jetzt machen?
Also die liefern jetzt zuerst mal einen Ansatzpunkt, um zu schauen, ob solche Veränderungen wie das Immunsystem, wie die Botenstoffe da agieren, auch für andere Post-Covid-Symptome eine Rolle spielen könnte. Also ob es da vielleicht auch Veränderungen gibt bei den Botenstoffen und solche langanhaltenden Entzündungen gibt. Und das wäre dann auch ein Puzzlestück, was das Gesamtbild bei Post-Covid vielleicht ein bisschen ergänzen kann und als letztes vielleicht auch für die Diagnostik hilft in näherer Zukunft.
Magdalena Schmude über ein weiteres Puzzleteil zu der Frage, was genau ist eigentlich Post-Covid? Was läuft da genau ab im Körper? Der weltweite Energiebedarf, er wird in Zukunft weiter ansteigen und zwar auf eine Art und Weise, die neu ist, weil der steigende Stromanstieg nicht mehr nur Schwellen- und Entwicklungsländer betrifft, sondern auch Industrienationen. Das hat die Internationale Energieagentur heute klargemacht in ihrer Jahresprognose zum Energiebedarf, passend zur Weltklimakonferenz. Und der Hauptgrund ist künstliche Intelligenz, all die vielen immer neuen Rechenzentren auch. Wie viel Energie braucht KI da schon jetzt und wie ließe sich diese Dynamik bremsen? Darauf schauen wir jetzt in einem kleinen Schwerpunkt hier in Forschung aktuell. Zuerst mit Moritz Metz aus dem Team unseres Podcasts KI Verstehen. Er kann uns jetzt erklären, was ist hier schon jetzt der Verbrauch weltweit gesehen?
Ja, den zu bestimmen ist ein schwieriges Metier, weil sich da enorm viel tut und die KI-Konzerne auch wenig transparent sind. Es gibt aber eine Studie der Internationalen Energieagentur und die schätzt, dass der globale Stromverbrauch von Rechenzentren bei ungefähr 1,5% des globalen Stromverbrauchs liegt und der Anteil von Hochleistungs-KI-Rechenzentren um jährlich 30% steigen werde. Das ist aber alles weniger hierzulande. Deutschland ist wegen der hohen Stromkosten eigentlich unattraktiv für Rechenzentren und so wird in den USA am allermeisten Strom verbraucht, je nach Quelle 45-70%, gefolgt von China und relativ abgeschlagen dann Europa. Und in Deutschland sind die ca. 2000 Rechenzentren nach Berechnungen der Bundesregierung trotzdem schon heute für ungefähr 4% des Stromverbrauches verantwortlich. Das ist mehr als das 1,6-fache des Energiebedarfs der Stadt Berlin.
Und wie kommen diese Energiemengen zustande? Also lässt sich sagen, dass eine Anfrage bei ChatGPT ja so und so viel verbraucht?
Auch das ist wieder schwer zu beantworten. Lange gab es da nur grobe Schätzungen. Google und OpenAI haben diesen Sommer erstmals Zahlen veröffentlicht, die sagen, eine Chat-Anfrage bei ChatGPT oder Gemini verbrauche etwa 0,2 oder 0,3 Wattstunden Strom. Was auch zu Studien aus München passt, da hören wir ja gleich noch eine Forscherin zu. Und die Konzerne vergleichen diese 0,3 Wattstunden mit 9 Sekunden Fernsehschauen oder einem Backofen, der eine Sekunde lang volle Röhre heizt.
Also Backofen eine Sekunde, da kann ich nicht so viel mit anfangen, da wird kein Braten mit fertig, aber die Masse macht's am Ende.
Genau, und die Effizienz der Sprachmodelle sei inzwischen aber auch um das 30-fache gestiegen. Das ist alles aber noch unbefriedigend ungenau, denn man muss weiterhin den Energieverbrauch von KI-Modellen auffächern. In einerseits die Energie, die es fürs Training braucht, wo Abermilliarden Buchseiten sprichwörtlich eingekocht werden. Das kann Monate dauern und ganze Rechenzentren laufen da auf Volllast. Und es gibt andererseits den Betrieb, die sogenannte Inferenz.
Ja, wo wir erklären müssen, Inferenz, das ist eben genau dieses Anfragen. Ich frage ChatGPT was.
Genau, das ist, wenn wir Endkunden mit dem Sprachmodell interagieren. Das macht den deutlich größeren Anteil aus, bis zu 90%. Und der Energieverbrauch hängt natürlich da an der Nachfrage. Also wie viele Anfragen werden gestellt, wie viele Ressourcen werden bereitgehalten, auch wie schnell sollen diese Antworten kommen und wie stromsparend ist ein Modell ausgelegt. Der Gipfel des Energieverbrauchs dürften dann die neuen Videogeneratoren sein von OpenAI, Google und Co. Das dürfte deutlich mehr Rechenleistung verschlingen als die Sprachmodelle. Und obwohl die KI-Chips und die KI-Modelle sicherlich immer effizienter und leistungsstärker werden, führt das aber nicht zum Rückgang des Gesamtverbrauchs, sondern den Kunden wird überall einfach noch mehr KI aufgetischt. Microsoft verbaut überall den Copilot und Google integriert immer mehr KI in seine Suchfunktion.
Ja, kennen wir auch aus anderen Bereichen. Also wenn was Neues an Technologie auf den Markt kommt, führt das nicht zu weniger Nutzung und Sparsamkeit, sondern zu, es geht noch mehr. Ja, was heißt, der KI-Boom wird nicht abnehmen, sondern der Energiebedarf steigt noch. Gibt es dafür auch Prognosen?
Ja, der internationale Stromverbrauch von KI und Rechenzentren wird eben weiter steigen. Da sind wir jetzt wieder bei der Internationalen Energieagentur. Die prognostizieren für 2030, dass sich der Stromverbrauch von Rechenzentren verdoppeln könnte auf knapp 3% des weltweiten Strombedarfs. Das ist so viel Energie, wie heute Japan benötigt. Und das ist jetzt auch nur die Prognose bis 2030. Die Bundesnetzagentur geht in Szenarien davon aus, dass der Anteil des Stromverbrauchs aller Rechenzentren in Deutschland in den nächsten 12 Jahren von jetzt jetzt 4% auf bis zu 10% steigen könnte. Wobei es heute schwierig ist, neue Rechenzentren überhaupt ans Stromnetz zu kriegen, hat im August erst die Frankfurter Rundschau berichtet. Die Netze sind ja aktuell ohnehin schon so gut ausgelastet und jetzt kommen noch diese Anforderungen dazu, das ist schwierig.
Moritz Metz aus dem Podcast-Team von KI Verstehen mit den Eckpunkten zum Energieverbrauch von künstlicher Intelligenz. Und jemand, die genau zu diesem Thema forscht, versucht, da auch mehrere herauszukriegen. Gerade auch zum Energieverbrauch einzelner KI-Anfragen, aber auch, wie ginge es nachhaltiger. Das ist Gudrun Socher, Informatikprofessorin an der Hochschule München. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen und ich habe Sie gefragt, für wie groß halten Sie das Thema, auch mit dem Blick auf Klimaschutz?
Naja, man redet da eigentlich nicht so drüber. Also manchmal hört man ja aber auch was dazu, dass eben das Training von den Sprachmodellen sehr, sehr viel Energie braucht. Aber tatsächlich die Nutzung oder auf Englisch sagt man die sogenannte Inference, also das heißt jede einzelne Antwort, die dann so ein trainiertes Sprachmodell ausgibt, das ist zwar ganz, ganz wenig Energie, also man rechnet eigentlich so von weniger als einer Wattstunde pro Anfrage. Aber wenn es natürlich Milliarden von Anfragen pro Tag gibt, dann summiert sich das auch ziemlich auf. Und darüber spricht man wenig.
Warum haben Sie angefangen, sich damit zu beschäftigen?
Naja, also ich meine, wir haben uns insbesondere eben mit dem Energieverbrauch von der sogenannten Inference, also von diesen einzelnen Anfragen beschäftigt, weil uns eben auch aufgefallen ist, also es gibt so was, das heißt Model Cards, also das heißt für jedes Modell in dem Sinne, also eine Art Typenschild und wo man dann schaut, eben bei den großen KI-Modellen, mit welchen Daten sind die trainiert und wie viel sind sie trainiert worden. Da wird Information angegeben, wie viel Energie verbraucht worden ist für das Training. Aber für die Nutzung, da spricht eigentlich keiner wirklich darüber. Und es ist natürlich für die Anbieter auch so ein bisschen schwierig, tatsächlich auch genau anzugeben, weil natürlich sind Rechenzentren weltweit verteilt und die arbeiten unterschiedlich und die verwenden auch zum Beispiel einen unterschiedlichen Strommix. Aber nichtsdestotrotz, es ist eben einfach eine Größe, da wird nicht drüber gesprochen. Und da haben wir gesagt, wir wollen das mal bei den Servern, die wir lokal bei uns an der Hochschule haben, das messen. Und das haben wir getan und auch veröffentlicht.
Und haben Sie da mal ein Beispiel für uns? Was ist dabei rausgekommen, um sich das ein bisschen besser vorstellen zu können?
Ja, also im Wesentlichen, was dabei rausgekommen ist, dass es deutliche Unterschiede zwischen den Modellen gibt. Man muss jetzt auch sagen, eben an unserer Hochschule, also wir haben da schon einen relativ großen Server, aber da können wir nur, sagen wir mal, mittelgroße Open-Source-Modelle laufen lassen. Also das sind Modelle, die schon irgendjemand trainiert hat und die man dann sozusagen bei sich installieren kann. Und wir haben da dann experimentiert mit Modellen, die eben sowas zwischen 77 Milliarden Parameter haben. Aber wenn man die wirklich großen OpenAI oder Google-Modelle, die haben eben dann tatsächlich mehrere 100 Milliarden Parameter. Also das sind nochmal mehr. Und was da eben rausgekommen ist, ist tatsächlich das, was man auch so dann liest. Also sozusagen eine durchschnittliche Anfrage braucht etwa so 0,3 Wattstunden an Energie, was jetzt erstmal nicht so viel ist. Aber was man auch noch sagen kann dazu ist, es ist schon ein großer Unterschied zwischen den Modellen. Manchmal braucht eben die gleiche Anfrage bei dem einen Modell 100-mal mehr Energie als bei dem anderen zum Beispiel.
Was auch daran liegt, ob so eine Anfrage immer quasi komplett neu beantwortet wird. Also wie wenn ich mir vorstelle, ich gehe in eine Bücherei und für jede Sache, die ich wissen will, suche ich alle Bücher immer neu heraus und gucke nach. Oder ich merke mir, die und die und die habe ich schon mal gesehen und weiß das eigentlich.
Ja, einerseits, aber andererseits tatsächlich ist es eben in diesem Large Language Model oder KI-Bereich tatsächlich so, dass die Fragen immer neu beantwortet werden. Also es wird nicht das sogenanntes Caching. Aber tatsächlich gibt es eben effizientere und weniger effiziente Modelle. Und dann hängt auch noch davon ab, ob man eben dieses sogenannte Reasoning verwendet oder nicht.
Und wenn ich jetzt auf mich selbst gucke, auf jeden und jeden selbst, würden Sie sagen, da bringt es denn auch was, da anzusetzen? Also schon mal einfach selbst mehr darüber nachzudenken, was man denn wie nutzt, vielleicht auch auf der eigenen Arbeit, wenn man in Schulen unterwegs ist oder wie auch immer?
Ja, also ich meine, sozusagen so aus, sagen wir mal, aus Langeweile oder einfach so alles immer reintippen in so ein KI-Modell muss vielleicht auch nicht sein. Also manchmal kann man vielleicht auch einfach selber nachdenken oder muss nicht irgendwie alles 5-mal fragen. Aber tatsächlich der größere Hebel ist bei den Anbietern, bei den Rechenzentren und in der Politik.
Gudrun Socher von der Hochschule München zu, was müsste getan werden, damit KI nachhaltiger wird auch. Und für die Sendung jetzt mussten wir das Gespräch ein Stück kürzen, komplett hören. Das geht in der Deutschlandfunk-App unter Forschung aktuell. Jetzt etwas, das vielleicht ein Anreiz sein kann, KI etwas mehr zu widerstehen, nämlich hierbei, beim Sprachenlernen. Für viele ist das viel Mühe oder sogar Quälerei. Und dank KI-Übersetzern und Co. geht es im Urlaub zum Beispiel ja auch oft viel einfacher ohne. Wer davon dann aber nicht so profitiert, das ist unser Kopf. Eine neue Studie in einem der Nature-Journale bestätigt jetzt, dass das andere Sprachenlernen und Sprechen helfen kann, geistig fit zu bleiben. Christine Westerhaus berichtet.
Hallo! Wollen wir gehen?
Papa, Tio, vamonos.
Agitten, was machst du?
Ungefähr 7000 verschiedene Sprachen gibt es weltweit. Niemand kann sie alle sprechen, doch John Bowring, ein britischer Kaufmann und Gouverneur, soll es immerhin auf 100 Sprachen gebracht haben. Möglicherweise haben ihm diese Kenntnisse dabei geholfen, noch im hohen Alter geistig fit zu bleiben. Denn Lucia Amoroso von der baskischen Foundation for Science in Bilbao und ihr Team konnten jetzt einmal mehr zeigen, je besser unsere Fremdsprachenkenntnisse, umso mehr schützen wir unser Gehirn vor frühzeitigem Altern.
Die Kernaussage unserer Studie ist, dass Mehrsprachigkeit dazu beitragen kann, länger geistig jung zu bleiben. Wir haben festgestellt, dass Menschen, die mehrere Sprachen sprechen, etwa doppelt so gut vor kognitivem Abbau geschützt sind, wie Menschen, die nur eine Sprache sprechen.
Diesen Unterschied haben die Forschenden mithilfe bestimmter Kenngrößen für Alterung berechnet. Gesundheitsdaten wie körperliche Fitness, kognitive Fähigkeiten und chronische Krankheiten geben Hinweise darauf, wie schnell jemand geistig altert. Insgesamt haben Lucia Amoroso und ihr Team die Informationen von über 86.000 Menschen aus 27 europäischen Ländern ausgewertet. Den Einfluss des sozioökonomischen Status und des Bildungsniveaus haben sie aus den Daten herausgerechnet. Insgesamt zeigten sich dabei weitere interessante Trends. Je mehr Sprachen jemand spricht, umso besser ist er oder sie, statistisch gesehen, vor geistigem Verfall geschützt.
Das sind zwar noch vorläufige Ergebnisse, aber was wir zusätzlich sehen ist, je ähnlicher sich die Sprachen sind, umso besser schützen Fremdsprachenkenntnisse vor frühzeitiger kognitiver Alterung. Denn wenn sich die Wörter sehr ähneln, dann gibt es viel mehr Überschneidungen und man muss sein Gehirn richtig doll anstrengen, damit man die Wörter nicht verwechselt.
Insgesamt bestätige diese Studie auf einer großen Basis, was frühere Untersuchungen schon gezeigt haben, sagt Thomas Buck von der University of Edinburgh. Der Kognitionswissenschaftler, der übrigens Englisch, Polnisch und Deutsch spricht, war nicht an der aktuellen Studie beteiligt.
Das ist schon ein interessanter, wichtiger Beitrag. Bis jetzt haben wir Bestätigung aus verschiedenen Studien in verschiedenen Ländern. Es gibt eigentlich keine Studie, die wirklich ganz groß die Länder untersucht hat. Also von daher würde ich sagen, es ist eine wichtige Studie. Es ist im Grunde genommen eine zusätzliche Bestätigung von dem, was frühere Studien schon irgendwie nahegelegt haben, aber in einer also viel größeren Gruppe mit einer neuen Methodik.
Kognitionsforscher erklären die positiven Effekte von Mehrsprachigkeit so. Wer mehrere Sprachen spricht, bildet neue Netzwerke zwischen den Nervenzellen im Gehirn, verbessert das Arbeitsgedächtnis und erleichtert den grauen Zellen das Umschalten zwischen verschiedenen Arbeitsaufgaben. Wichtig sei aber, die erworbenen Sprachkenntnisse auch aktiv zu nutzen, sagt Lucia Amoroso.
Ich denke, dass uns die Mehrsprachigkeit widerstandsfähiger gegen geistigen Abbau macht. Wenn wir neue Sprachen lernen, geht es darum, sie aktiv in Situationen zu nutzen, sich mit anderen auszutauschen, sie täglich zu nutzen. Also nicht nur die grammatikalischen Regeln zu lernen und einmal die Woche in einen Sprachkurs zu gehen. Es geht wirklich darum, die Fremdsprache täglich zu nutzen. Und was auch wichtig ist, es ist niemals zu spät, eine neue Sprache zu lernen.
Positive Effekte von Mehrsprachigkeit, Christine Westerhaus hat berichtet. Und damit jetzt die weiteren Meldungen des Tages mit Michael Stang.
Süßgewässer verlieren schneller Arten als jedes andere Ökosystem und zwar durch verschiedene Belastungen. Ein Team der Universität Duisburg-Essen hat untersucht, wie weltweit verschiedene Stressfaktoren auf Mikroorganismen, Algen, Wasserpflanzen, wirbellose Tiere und Fische wirken. Für die Metastudie analysierten die Forschenden Datensätze aus über 270 Studien. Demnach setzen vor allem ein erhöhter Salzgehalt, Sauerstoffmangel und übermäßige Sedimentablagerungen der Artenvielfalt in Süßgewässern zu. Diese Faktoren treten oft gemeinsam auf und verschlechtern die Lebensbedingungen, etwa durch Stoffwechselstress oder verschlammte Lebensräume, heißt es im Fachblatt Nature Ecology and Evolution.
Der Supercomputer Jupiter stellt einen Rekord auf.
Ein Forschungsteam des Jülich Supercomputing Center hat mit dem KI-Anbieter NVIDIA einen neuen Simulationsrekord aufgestellt. Erstmals gelang es, das Verhalten eines universellen Quantencomputers mit 50 Qubits vollständig auf einem klassischen Supercomputer zu simulieren. Dafür ist ein Arbeitsspeicher von 2 Petabyte, also etwa 2 Millionen Gigabyte, erforderlich. Für diese rechenintensive Aufgabe kam Europas erster Exascale-Supercomputer Jupiter zum Einsatz, der im September am Forschungszentrum Jülich eingeweiht wurde. Damit wurde der bisherige Weltrekord von 48 Qubits übertroffen, der 2022 auf dem japanischen K-Computer erzielt wurde.
Ja, und das passt zum Thema KI und Energieverbrauch auch. Und jetzt das Rätsel um tausende Erdlöcher in Peru ist offenbar gelöst.
Bislang war unklar, welche Funktion die rund 5200 präzise angelegten Löcher auf einem Bergkamm in Peru erfüllten. Die rund 1000 Jahre alten Vertiefungen sind 1 bis 2 Meter breit und bis zu 1 Meter tief und auf 1,5 Kilometern Länge verteilt. Drohnenaufnahmen eines internationalen Teams zeigen nun ein mathematisches Muster bei der Anordnung der Löcher. In Bodenproben entdeckten die Archäologen zudem Reste von Maispollen und Schilf. Dies deutet darauf hin, dass damals Körbe mit Waren in den Vertiefungen abgestellt wurden, heißt es im Fachblatt Antiquity. Die Anlage könnte ein Marktplatz gewesen sein und wurde unter den Inka möglicherweise als Abrechnungssystem genutzt, um den Wert von Waren miteinander zu vergleichen.
Starke Sonnenstürme treffen die Erde.
Wegen starker Sonneneruptionen warnt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR vor möglichen Störungen der Satellitennavigation. Es kommt derzeit zu schweren geomagnetischen Stürmen, die sich zu solchen der höchsten Warnstufe G5 steigern könnten. Laut DLR gab es auf der Sonne zwischen Sonntag und Dienstag besonders intensive Eruptionen, darunter eine der energiereichsten der vergangenen Jahre. Damit einhergingen sogenannte koronale Massenauswürfe, die nun als Sonnenstürme auf das Erdmagnetfeld treffen und es stören.
Und Seepferdchen haben vertauschte Geschlechterrollen.
Bei Seepferdchen tragen die Männchen den Nachwuchs aus. Das Weibchen legt seine Eier in eine Bruttasche am Bauch des Männchens, wo sie von dessen Spermien befruchtet werden. Die Embryos verbleiben in der Bruttasche und werden vom Körper des Männchens mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt, bis die Seepferdchen per Lebendgeburt auf die Welt kommen. Jetzt hat ein Team der Universität Konstanz den genetischen Mechanismus dahinter entschlüsselt, der ohne das Zutun weiblicher Hormone verläuft. Demnach verdicken männliche Sexualhormone die Hautschicht im Bauchbereich des Männchens und fördern die Bildung von Blutgefäßen. Dadurch entsteht in der Bruttasche eine Struktur, die der Plazenta weiblicher Säugetiere ähnelt.
Sternzeit, 12. November. Hawaii, ein Regenbogen und das Plejadennetz. Abends funkeln am Osthimmel die Magalii, die Sterne des Häuptlings. Wir kennen diesen Sternhaufen als Plejaden. Makalii heißt er bei den Ureinwohnern Hawaiis. Der Legende nach wollte einst ein böswilliger Häuptling, Alii, seinen Stamm und alle Tiere auf der großen Hawaii-Insel vernichten. Er sammelte die Lebensmittel ein und riss die Pflanzen mitsamt ihren Wurzeln aus dem Boden. Dann stopfte er alles in ein Netz und schleuderte es an den Himmel. Das Netz blieb an den Sternen der Plejaden hängen. Schließlich kamen die Inselbewohner fast um vor Hunger und beklagten ihr Schicksal. Da kletterte eine kleine Ratte auf den höchsten Berg der Insel, sprang auf einen Regenbogen und stieg immer höher in den Himmel auf. Sie hangelte sich bis zum Netz und nagte an seinen Schnüren. Endlich zerriss das Gewebe und alle Pflanzen und Nahrungsmittel fielen zurück auf die Erde. Die Sterne im Netz benannten die Menschen nach dem Häuptling Makalii. Das Auftauchen der Plejaden am Abendhimmel galt fortan als ein Zeichen für den bevorstehenden Winter. Ein Stück links des Haufens sieht man eine der 4 Sternfamilien, die für die Navigation bedeutend waren. Kikao Makalii, der Eimer von Makalii, erstreckt sich von Capella im Fuhrmann über Castor und Pollux in den Zwillingen, Procyon und Sirius in den Hunden bis zu Canopus. Gegen Mitternacht stehen die Makalii-Plejaden hoch am Südhimmel und auch der Sterneneimer. Der ist allerdings nicht ganz zu sehen, denn Canopus am unteren Ende schafft es hierzulande nicht über den Horizont.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und ich sage danke für Ihre Zeit jetzt.